Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg. Diese Folge wird euch präsentiert von der Hamburger Botschaft Hannover, ein offizieller Fanclub des HSV.
Moin und willkommen bei uns hier bei Eine Halbzeit HSV. Ich bin Tim und ich begrüße jetzt meinen Podcast-Partner, der seit gestern, und ich möchte anmerken, genau wie ich, dafür ist, dass der HSV am grünen Tisch den Aufstieg für 22/23 für die skandalöse Nachspielzeit zugesprochen bekommt. Moin, Ben.
Moin, Tim. Ja, du spielst an auf das nachträglich gewertete Finale des Afrika-Cups. Marokko ist offensichtlich jetzt Sieger des Afrika-Cups und nicht mehr der Senegal. Das unseriöse Nachspiel eines der wahrscheinlich unseriösesten Endspiele der jüngeren Fußballgeschichte. Ja. Und ich hoffe, dass solche nachträglichen Entscheidungen den deutschen Fußball nicht erreichen, auch wenn es natürlich für den HSV damals in der Saison 22/23 was Gutes gewesen wäre.
Ja, man kann schon sagen, echt eine skandalöse Geschichte im Weltfußball. Wie hast du denn ähnlich skandalös den Auftritt der beiden Mannschaften bei HSV gegen Köln am Samstag wahrgenommen?
Na, skandalös würde ich vielleicht nicht sagen. Es war ein Kampfspiel, das hatten wir ja auch mehr oder weniger erwartet. Ich muss sagen, dass ich enttäuscht davon war, wie der HSV offensiv aufgetreten ist. Da bin ich, glaube ich, nicht alleine. Man muss auch sagen, dass die Kölner offensiv kein Feuerwerk abgefeuert haben. Sie hatten sicherlich Spielanteile, mehr Spielanteile als der HSV. Und ja, Lukas Kwasniok hat in seiner unvergleichlichen Art ja nach dem Spiel gesagt, seine Mannschaft hätte 2 Punkte verdient gehabt und der HSV 1. Ich weiß nicht, das lief, glaube ich, nicht so. Trotzdem muss man sich, glaube ich, so ein bisschen fragen, in welche Richtung sich gerade das Offensivspiel beim HSV entwickelt. Da zeigt die Formkurve eher nach unten, auch sogar in den letzten 4 Spielen. Gegen Wolfsburg hat man gewonnen, aber das waren eben auch 2 Elfmeter, die da zu den Toren geführt haben. Und auch gegen Leipzig und Leverkusen war ja offensiv gar nicht so viel los beim HSV. Und klar, man kann jetzt sagen, man hat Köln auf Distanz gehalten. Auf der anderen Seite war es ein Team, das hinter dem HSV steht in der Tabelle, ein Heimspiel. Und eigentlich kann man schon den Anspruch verfolgen, so ein Spiel dann auch zu gewinnen, oder nicht?
Ja, voll. Zumindest aber auch, selbst wenn man es nicht gewinnt, was ja gegen Köln durchaus auch passieren kann. Die spielen ja auch eigentlich einen guten Fußball und holen einfach zu wenig Punkte. Ich glaube, da sind sich viele drüber einig. Ist einfach der Fakt, dass du auf jeden Fall hinkriegen solltest, dass dein zweiter Torschuss nicht erst in der 92. Minute stattfindet. Was dann natürlich eine Riesenchance ist von Daniel El-Fadli, wo ich aber auch direkt meinte zu den Leuten, mit denen ich das Spiel geguckt habe, es wäre jetzt auch nicht verdient gewesen, wenn er den reinköpft. Genauso wenig übrigens die Chance von Martell dann 2 Minuten später. Also es war in beide Richtungen, wäre dieser Lucky Punch, fand ich, einfach nicht verdient gewesen, weil du hast es richtig gesagt, dafür haben beide Mannschaften zu wenig gemacht hier in dem Abend.
Ich meine, als Kainz sich da in der 95. oder so den Ball hingelegt hat, habe ich das schon passieren sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Im Hinspiel hatte er per Freistoß getroffen und es gab um ihn ja auch so eine kleine Geschichte vorher, dass er sein Karriereende bekannt gegeben hätte. Das hätte den Kölnern natürlich sehr gut in den Kram gepasst. Aber ich sehe es wie du, beide Tore wären nicht verdient gewesen. Waren nochmal knappe Szenen. Gerade bei der Szene von El-Fadli haben auch alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Aber 1-1 ist leistungsgerecht, der HSV muss damit leben, denn ein Sieg, 3 Punkte hat die Leistung einfach nicht hergegeben.
Ja. Gehen wir mal rein, was ist denn deine ich fange mit meiner Schlüsselszene an, so rum ist es richtig, wir hatten es im Vorgespräch abgesprochen. Genau. Meine Schlüsselszene ist nämlich die 39. bis 45. Minute und die 45. Minute ist dann deine Schlüsselszene, deswegen schließt sich das wunderbar aneinander an. Warum habe ich diese Sequenz, diese 6 Minuten genommen? Es ist, weil für die, die den Spielfilm vor Augen haben, die 39. Minute fällt das 1-0 für den HSV, die 45. der Ausgleich für Köln. Ich fand, es ist bezeichnend für das Spiel, weil im Endeffekt das ganze Spiel findet in diesen 6 Minuten statt. Erst trifft der HSV, mehr oder weniger aus dem Nix, finde ich, kann man schon so sagen, durch ein wirkliches Traumtor von Fabio Vieira und auch eine starke Vorarbeit von William Mickelbrunn-Sies. Vorsprung hält nicht lange, 6 Minuten später, wirst du gleich nochmal was sagen, gleichen die Kölner aus. Wieder Mickelbrunn-Sies im Mittelpunkt, auch da gucken wir gleich drauf. Und davor und danach gelingt beiden wenig, das hatten wir jetzt schon im Vorfeld gesagt. Köln hat zwar mehr Spielanteile, aber ist nicht zwingend. Der HSV hat seine erste gute Torschance erst in der Nachspielzeit und finde, wenn du das ganze Spiel in 6 Minuten auserzählen kannst, dann ist es am Ende ein verdientes Unentschieden.
Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Soll ich mal gleich weitermachen?
Gerne.
Spielmoment ist für mich dann das anschließende Tor der Kölner zum 1-1 durch Said El-Mahler. Ich hatte ihn im Vorfeld ja aufgrund seiner Qualitäten auch als X-Faktor des Spiels genannt. Bei dem Treffer, muss man sagen, braucht er die gar nicht, denn da drückt er den Ball nach einer Ecke, die noch verlängert wird, vollkommen ungestört von William Mickelbrausis einfach über die Linie. Ja, diese Szene ist für mich so schon sehr starkes Spiel bringen, weil der HSV die Führung in einem so chancenarmen Spiel eigentlich viel länger halten muss, um Köln den eigenen Matchplan noch aufzudrängen. Kurz nach dem 1:0, das hast du gesagt, hat sich das kurz gezeigt, wie es aussehen kann, wenn Köln auch Räume anbieten muss. In dieser Lage hat der HSV den FC aber nur ja, so ganz kurz versetzen können, weil der Ausgleich dann schnell fällt. Wie kommt es überhaupt dazu? Also es ist auffällig, dass der HSV in den letzten Wochen den Gegner auch immer sehr nah an den eigenen 16er rankommen lässt, bevor dann wirklich angegriffen wird. Das ist auch häufig gut gegangen, wenn du dann auch entsprechendes Personal da hinten drin hast. Vuskovic, der sowieso gut ist, Toruna Riga, der formstark ist, dann kannst du das durchaus auch machen. In der Szene geht es aber schief, weil bei dem Spielzug sind Mickelbrausis und Omari auch zu weit weg von Kaminski und Johannesson, der dann nachher abschließt. Heuer Fernandes muss den Ball irgendwie abwehren, er wählt ihn ins Tor aus ab und daraus resultiert dann eben diese Ecke. Und ja, Stichwort Ecken. Der HSV hat super viele Ecken verschuldet in diesem Spiel. Das ist so ein bisschen fahrlässig gewesen. Wir haben es gegen Wolfsburg ja auch schon gesehen, dass das richtig zu Gefahren führen kann, wenn eine Mannschaft jemanden hat, der Ecken gut treten kann. Und gegen Wolfsburg hat es den HSV fast den Sieg gekostet, haben wir ja auch drüber gesprochen, diese Szene mit Pejcinovic, der da gegen den Pfosten köpft. Gegen Köln kostet diesmal eine Ecke den HSV mindestens die Pausenführung. Und wenn ich den Gegner den ruhenden Ball nach dem nächsten schenke, dann darf ich mich irgendwann auch nicht mehr wundern, wenn da mal einer reingeht. Stadionsprecher Stübi hatte vor dem Spiel sogar noch gesagt, dass Köln die Mannschaft ist in der Liga, die nach Standards am schwächsten ist, und natürlich passiert das dann, das kommt zurück wie ein Boomerang der HSV ist dahin die einzige Mannschaft der Liga, die noch kein Gegentor nach Ecken bekommen hat, muss man auch dazu sagen, ne? Also die werden dann auch gut verteidigt, auch wenn ich wirklich immer denke, das muss nicht sein, das sind eigentlich so gute Situationen für den Gegner, die zum Teil auch hergeschenkt werden. Diesmal ist es nicht gut gegangen. Und ja, du hast es schon angedeutet mit Mickelbrausis, der auch einfach zu langsam ist, ne? Muss man dann auch einfach sagen. Der aber trotzdem ein gutes Spiel gemacht hat, abgesehen von dieser Szene vielleicht.
Ja, absolut. Also gerade dieses Thema, wenn du so viele Ecken verursachst, fliegt halt irgendwann eine rein. Und wir hatten gegen Wolfsburg, haben wir, glaube ich, erstmal alles Glück, was Eckenverteidigen betrifft, aufgebraucht, was wir hatten. Das muss man auch ehrlich sagen. Von daher auch irgendwo da eine ausgleichende Gerechtigkeit, die bitter schmeckt, aber die auch okay ist, ehrlicherweise. Und die Kölner haben sich auch darauf eingestellt. Zeit Ermaler hat es bei Sky nach dem Spiel im Mikrofon gesagt, dass man sich darauf eingestellt hat, dass Hamburg die zweiten Pfosten nicht so gut verteidigt. Den langen Pfosten bei Ecken. Und genau da fällt jetzt halt das Tor, ne? Und auf der anderen Seite hat Köln halt aber auch extrem wenig aus ihren ganzen Ecken gemacht. Das gehört zur Wahrheit auch dazu mit dem einen Tor nur. Und die meisten Ecken waren auch nicht wirklich torgefährlich. Ja,
und die einzige Ecke des HSV führt fast zum 2:1, muss man auch dazu sagen.
Ja,
ne?
Die
einzige Ecke ist das Ding mit El Fadli. Das wäre wirklich der Treppenwitz schlechthin gewesen.
Absolut. Letztendlich, egal wie man es dreht und wendet, man kommt, glaube ich, immer wieder an den Punkt, dass das Unentschieden hier völlig in Ordnung geht. Ich glaube, so kann man es erstmal machen. Und machen wir weiter. Wer ist dein Spieler des Spiels?
Ja, ist für mich einmal mehr Luka Vuskovic, der das Duell gegen Ragnar Ache für sich entschieden hat. Ache hatte nicht einen Abschluss, obwohl die Kölner ihn immer wieder gesucht haben als Zielspieler, versucht haben, ihn in Szene zu setzen. Vuskovic gegen Ache, das vielleicht nochmal zum Kontext, war das Duell des Spielers mit den zweitmeisten gewonnenen Luftduellen. Vuskovic gegen den mit den drittmeisten. Also durchaus ein anspruchsvoller Gegner für Vuskovic, der es in meinen Augen wieder gut gemacht hat, auch mit Unterstützung von John Torunariga, über den du gleich noch was sagen wirst. Vuskovic war auch abgesehen von seiner Aufgabe gegen Ache der zuverlässige Mann in der Defensive für mich, der insgesamt immer wieder ein Bein oder einen Kopf dazwischen hatte, wenn die Kölner gefährlich zum Abschluss kamen. Und für ihn stehen laut SofaScore wieder mal 16 defensive Aktionen zu Buche, 10 Balleroberungen, 4 von 4 gewonnenen Tackles. Und ja, selbst mit einer soliden Leistung, es war ja jetzt auch keine Weltklasse-Leistung, muss man sagen, ist Vuskovic einfach immer noch ein sehr guter Innenverteidiger.
Ja, das stimmt. Luka könnte man hier wahrscheinlich fast jede Woche nennen. Du hast es schon angedeutet, ich habe Jordan Torunariga, der sich jetzt echt festgebissen hat in dieser Saison beim HSV, leider angeschlagen in der 79. Minute ausgewechselt werden musste, davor aber regelmäßig zur Stelle war, wenn es brenzlig hätte werden können, und mir dadurch sehr positiv aufgefallen ist. Ich habe auch Sofascore-Zahlen mitgebracht, 7 geklärte Bälle, 2 geblockte Schüsse, Und von seinen gewonnenen Luftzweikämpfen hat er, oder von seinen Luftzweikämpfen hat er zwei Drittel gewonnen. So rum ist richtig. Also Jordan Torunariga profitiert natürlich auch von einem starken Luka Vucevic, hat das auch, glaube ich, mal in irgendeinem Spieltagscheck beim HSV erzählt, dass die beiden sich sehr gut verstehen und sehr oft sich austauschen, auch während des Spiels. Aber er spielt mittlerweile wirklich auf einem guten Bundesliga-Niveau und hat immer wieder gute Szenen dabei und hat eigentlich jedes Spiel deutlich mehr gute als schwache Szenen. Und da finde ich, kann man das dann auch mal lobend hervorheben. Deswegen, Jordan Torunariga kommt langsam echt an den Punkt, wo ich ihn von Anfang an erhofft hatte am Anfang der Saison.
Ich gebe dir recht, gerade so im Infight macht er es sehr gut. Ich finde es immer ein bisschen irritierend, wenn er dann plötzlich so den Weg nach vorne sucht und dann hinten ja auch eine Zeit lang fehlt, weil er dann auch nicht im Volltempo wieder zurückläuft. Vielleicht will er da auch so ein bisschen den Vucevic in sich entdecken, der das Spiel so ein bisschen ankurbelt. Aber ich gebe dir recht, auch er hat das gut gemacht. Er hatte ja einige Blockaktionen, die durchaus nicht unwichtig waren.
Ja, ja, vielleicht auch so ein bisschen dieser Drang, dass einer wenigstens diesen Capaldo ersetzen muss oder den Capaldo-Move machen muss. Ja, genau, komme ich gleich im Fazit auch nochmal zu. Weil ich finde, das kann man dir schon mal an der Stelle sagen, man merkt trotzdem, dass der extrem fehlt, gerade was die Energieleistung des Teams betrifft seit Leipzig. Gut, dann kommen wir zu unserem Low Performer und in dem Fall kann man wieder unseren sagen, weil wir haben ihn hier beide und ich fange jetzt diesmal an. Es ist Damian Downs. Also er wirkt einfach wie ein Fremdkörper im HSV-Spiel und in dem Fall trifft die Floskel, wenn er spielt, sind wir leider ein Mann weniger. Bezeichnet für mich die Aktion kurz vor der Pause, wo es schon 1-1 steht, wo ein Ball von außen auch irgendwie reinfällt und eigentlich als Stürmer musst du ja genau auf solche Bälle lauern, als Mittelstürmer. Und er muss eigentlich nur, also ich habe jetzt auch schon ewig kein Fußball mehr im Verein gespielt, aber so wie ich das wahrnehme von meiner Zeit noch, wenn er sein Knie reinhält, dann geht er schon irgendwie Richtung Tor. Natürlich ist das dann kein garantiertes Tor, aber es erhöht die Chance. Er wirkt aber einfach überrascht, dass da überhaupt ein Ball zu ihm kommt und verstolpert den auf eine sehr unangenehme Art und Weise. Und Merlin Polzin hat ja unter der Woche mal wieder sehr seinen Mehrwert gegen den Ball aufgezogen. Den habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen in dieser Doppelspitze mit Ransford Königsdörfer in diesem 3-5-2. Ich habe auch hier mal Sofascore-Zahlen mitgebracht, weil man die muss man einfach leider diesmal mitbringen. 0 Schüsse, deswegen auch 0 Schüsse aufs Tor, logischerweise 0 Tore, 0 Vorlagen, 0 wichtige Pässe, 7 Ballverluste. Das ist der Abend des Damian Downs, am Ende für Otto Stange ausgewechselt. Und ich sag's einfach, Ben, bevor du gleich nochmal was sagen kannst, ich verstehe nicht, wieso er immer weiter spielen darf, wenn er nichts bringt. Gerade diese Doppelspitze, habe ich das Gefühl, dass die beiden, wir hatten ja bei Bobby Glatzel, zu dem kommen wir gleich auch noch, mal drüber gesprochen, dass Königsdörfer da eher profitiert hat. Ich habe das Gefühl, die Doppelspitze Downs-Königsdörfer sabotiert sich eher gegenseitig. Ich hoffe, dass wir das ehrlicherweise nicht nochmal sehen müssen dieses Jahr in der Kombination, weil es einfach nichts bringt. Und da soll mir auch keiner mit Laufleistung kommen, wenn ich mir diese Sofascore-Statistiken angucke. Also ist jetzt nicht so, dass Köln nur lange Bälle geschlagen hat wegen den beiden.
Ja, ich glaube, irgendwo hatte noch mal jemand bemüht, dass er ja der schnellste Spieler des Abends war, wo ich denke, da sieht man, wie unsinnig auch diese Statistik sein kann, der schnellste gewesen zu sein. Ich kann mich nicht daran erinnern, welcher Sprint das gewesen sein soll. Aber ich kann dir in allem zustimmen. Und was ich vielleicht noch hinzufügen möchte, ist auch so sein Positionierungsspiel oder wie er sich auch nicht anbietet, weil er sich immer hinter den Gegenspielern versteckt. Also er ist auch vorne gar keine Anspielstation. Er macht keine Bälle fest und das hast du mir nach dem Spiel auch geschrieben. Er sorgt auch nicht dafür, dass wir hohe Ballgewinne haben. Also ja. es ist sehr fragwürdig, welchen Mehrwert er der Mannschaft momentan gibt und ich sehe es genauso wie du. Ich bin überrascht, dass er spielt. Und hat es aber gleichzeitig auch befürchtet und ich befürchte ehrlich gesagt, dass er auch gegen Dortmund spielen wird. Ja. Ich weiß nicht warum, aber ich befürchte es. Und es bleibt bisher Merlin Polzins Geheimnis. Man muss jetzt auch sagen, wir erinnern uns alle an Ransford-Königsdörfers Saisonstart und wie er auch in der Mitte der Saison noch performt hat und wie die Resonanz darauf war. Und dann hat er getroffen und dann haben alle gesagt, ach ja, das war ja gar nicht so gemeint und guck mal, jetzt kann das ja doch. Und es ist nicht gesagt, dass Downs jetzt irgendwann vielleicht auch nochmal ein Tor schießt, aber es deutet einfach super wenig darauf hin. Und gerade jetzt in diesem Spiel gegen Köln hätte man früher, meiner Meinung nach auch als Trainerteam, früher sehen müssen, dass das nicht funktioniert. Ja. Und du hast die komplett neu formierte Kölner Defensive auch angesprochen. Wir haben die gar nicht gefordert. Also im Grunde wissen wir nicht, und die wissen selbst nicht, ob das funktioniert, weil die kaum irgendwas lösen mussten, weil nichts angeboten worden ist. Und das ist dann einfach zu wenig auf dem Niveau leider.
Ja, absolut. Machen wir mal weiter. Hast du einen Auf- oder einen Absteiger für dieses Spiel?
Ja, ich habe jetzt auch einen Absteiger und wir haben ja denselben. Es handelt sich um Robert Glatzel, der mit Damien Downs ja irgendwie dann auch in Verbindung steht, beziehungsweise mit dem Startelf-Einsatz von Damien Downs. Und der in diesem Spiel wieder gar nicht ins Geschehen eingreifen durfte. Otto Stange scheint irgendwie momentan sich vor ihn geschoben zu haben. Stange kam dann für Downs rein und hat ja auch noch dann den Eckball in der 94. Minute auf jeden Fall in der Nachspielzeit durch einen Schuss herausgeholt. Und ja, der Stand des Robert Glassel scheint irgendwie auf dem Tiefpunkt angekommen zu sein, oder nicht?
Ja, absolut. Er hatte ein kurzes Hoch gegen Union und Mainz. Also du hast es schon gesagt, ich habe ihn auch als Absteiger. Jetzt wieder Reservist und du sagst es, bezeichnet dieser Moment, dass Otto Stange eingewechselt wird für den schwachen Damien Downs und nicht Bobby Glatzel beim Stand von 1:1. Trotz der Verletzung von Yusuf Paulsen, also Robert Glatzel scheint aktuell nur Stürmer Nummer 5 zu sein. Und da kommen wir jetzt mal auf das aktuelle Tagesgeschäft beim HSV. Denn er scheint darüber logischerweise nicht sehr erfreut und hat jetzt der... ich glaube, es war der Mopo, ne? Es war ein Mopo-Interview gegeben und da ordentlich seinen Frust rausgelassen, kann man, glaube ich, vorsichtig sagen. Auch so interner erzählt, dass er nach dem Leverkusen-Spiel Polzin aktiv angesprochen haben soll, die Gründe erklärt bekommen haben soll und danach trotzdem nicht verstehen konnte, warum er die Spiele danach wieder nicht auf dem Platz stand. Und das alles klingt sehr nach Frust, den er da rausgelassen hat in der Presse. Und der Haken an der Kiste ist, dass jetzt Medienberichte aufgekommen sind. Ich glaube, unter anderem Bild und Abendblatt haben davon berichtet, dass der als Glatzel das Interview proaktiv gesucht hat, ohne Absprache zum Verein. Haben wir schon bei anderen Spielern gesehen, in anderen Güteklassen, Stichwort Manuel Neuer zum Beispiel. Aber sehen wir jetzt hier ehrlicherweise so ein bisschen das unrühmliche Ende der starken Zeit Robert Glatzel beim HSV-Band?
Ich finde es schwer zu sagen, der Verein muss jetzt irgendwie reagieren und im Grunde können sie es jetzt eigentlich nur falsch machen. Wir wissen, dass Robert Glatzel einen hohen Stellenwert bei den Fans hat, die ihn auch die ganze Saison über unterstützen. Man sieht das daran häufig in den Kommentaren, dass häufig die 9 zu sehen, seine Rückennummer. Mhm. Und du hast es angesprochen, sollte es tatsächlich so sein, wir wissen es ja auch nicht, aber in den Berichten ist es eben so aufgeführt worden, dass dieses Gespräch ohne Absprache mit dem Verein geführt worden ist durch Robert Glatzel, dann ist es natürlich irgendwie ein Problem auch. Und auf der anderen Seite kann ich diesen Frust aber auch gut nachvollziehen. Er sagt ja auch irgendwie, ich kann es jetzt nicht genau zitieren, aber er sagt, er versteht im Grunde auch nicht, wie es zu dieser Situation kommen konnte. Das haben wir auch gerade eben auch so ein bisschen besprochen, dass wir es ja eigentlich auch nicht verstehen können, anhand dessen, was wir in den Spielen sehen. So, nun wissen wir nicht, was auf dem Trainingsplatz passiert, das haben wir auch schon häufiger gesagt, wir stehen bei den Einheiten nicht daneben. Aber die Leistungen, die er bisher in der Saison gezeigt hat, würden es meiner Meinung nach auf jeden Fall hergeben, dass er eine weitere Chance bekommt, gerade wenn man sich anguckt, was die denn leisten, die dann anstelle von Robert Glatzel spielen.
Ja, voll. Ich bin da voll auf deiner Seite. Ich bin absolut Team Free Bobby G an der Stelle. Ja, das muss ja mal gesagt werden. Ich meine, er hat auch jetzt nicht jedes Spiel gut performt. Wir haben auch viele Spiele gehabt, wo wir gesagt haben, dass auch er gefremdelt hat. Und ja, ich sehe irgendwo dieses, dass er nicht der absolute Tempo-Pressing-Spieler-Anläufer ist, aber gegen Union und Mainz war es doch anscheinend gut genug. Und er, in beiden Spielen und so auch gegen Stuttgart, okay, gegen Mainz ist er nicht direkt an einem Tor beteiligt, hat aber auch einige vernünftige Strafraumszenen. Gegen Union ist er aktiv an einem Tor beteiligt, gegen Stuttgart trifft er. Also die drei Spiele, wo er mal wirklich eine Chance von Anfang an bekommen hat, hat er in 2 einen Scorerpunkt erzielt. Das sind Quoten, die wir von Ransford Königsdörfer, Yusuf Paulsen und Damien Downs nicht sehen, gerade von Damien Downs auch nicht. Und deswegen, wir haben ja auch im Vorgespräch kurz schon darüber das angerissen, so ein bisschen. Ehrlicherweise sehe ich da auch den Verein ein bisschen in der Pflicht oder in der Schuld in dem Fall und auch das junge Trainerteam. Ich will jetzt nicht das junge Trainerteam zerreißen, aber es ist nicht der richtige Umgang, finde ich, wie hier mit Robert Glatzel und einem verdienten Spieler umgegangen wird. Ich verstehe, wenn er nicht in das System passt, aber dann hätte man vor der Saison zu ihm hingehen können, hätte sagen können, pass auf, das passt hier nicht und wenn du willst, such dir einen neuen Verein. Das wäre, glaube ich, für alle Seiten mit dem Aufstieg dann das bessere Ende gewesen, als wenn er jetzt im Sommer irgendwie, ich glaube, es gab mal Gerüchte über Anderlecht im Winter, jetzt still und heimlich zum Beispiel nach Belgien geht. Das, sage ich ehrlich, tut mir in der Seele weh. Wie geht's dir damit?
Du hast gesagt, es ist ein verdienter Spieler auch der letzten Jahre gewesen, der auch in der Vergangenheit Angebote hatte und den HSV auch zu zeitiger Zeit schon hätte verlassen können und da Loyalität bewiesen hat. Er muss sich momentan auch so ein bisschen wie im falschen Film vorkommen. Ne? Und ich sehe es in der Hinsicht auch genauso wie du, dass das ein merkwürdiger Umgang mit diesem Spieler ist.
Ja, absolut. Was ist denn dein Fazit aus dem Unentschieden gegen Köln?
Ja, defensiv ist das alles schon so okay und offensiv eben nicht. Das haben wir jetzt auch schon herausgearbeitet und da muss man sich irgendwie eine Lösung überlegen. Auf der anderen Seite fehlt Capaldo offensichtlich sehr. Omari kann ihn nicht ersetzen. Ist auch ein anderer Spielertyp, haben wir auch angesprochen. Aber gerade dieser Kampfeswille und dieser Drang nach vorne, der ja gerade auch im Hinspiel gegen Dortmund sehr, 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 sehr stark zu sehen war, der fehlt dem HSV einfach. Und man muss auch sagen, dass gerade die sehr zuverlässigen Spieler Nicola Rembeck und Alba Samuel Lokonga vielleicht nicht ihre allerbeste Phase haben. Also gerade Samuel Lokonga hat das Spiel gegen Köln nicht so angekuppelt wie sonst. Das ist keine Kritik an der Stelle, aber das ist, denke ich, auch so ein Schlüsselfaktor dafür, wie das HSV-Spiel auch in der Offensive funktioniert. Auf der anderen Seite, selbst wenn der Ball nach vorne kam, war der auch keiner, der den hätte verarbeiten können oder mal festmachen können. Das kommt ja auch dazu. Jetzt kommt Dortmund, das ist sowieso schwierig jetzt und sollte das eine Niederlage geben, muss man das vielleicht auch jetzt nicht als Folge dieser Wochen, die davor waren, sehen. Ja. Aber ich habe es ja eingangs auch schon gesagt, wenn man sich nur diese Offensivleistung anguckt, geht es meiner Meinung nach gerade wieder eher in die falsche Richtung als in die richtige. Zwischendurch waren wir da schon weiter, das ist zumindest mein Eindruck.
Ja, das stimmt. Also ich finde auch, man kann unterm Strich ehrlich sein und sagen, der HSV macht hier ein schlechtes Spiel. Punkt. Und dafür gibt es Gründe. Einen hast du genannt, das ist Capaldo und seine Tiefenläufe. Der Mannschaft fehlt spürbar Energie. Das kann an Capaldo liegen, das kann auch daran liegen, dass die Art und Weise, wie der HSV in dieser Saison zu Punkten kommt, nämlich immer 100% geben zu müssen, dass es auch Kraft zieht und dass man jetzt auch so ein bisschen Erschöpfung sieht. Aber es kommt natürlich zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt und man kann nur hoffen, dass zumindest die Rückkehr von Capaldo dann ja wahrscheinlich gegen Augsburg da zumindest wieder ein bisschen Energie reinbringt. Und auf der anderen Seite, finde ich, muss man heute auch, oder für das Spiel jetzt, Merlin Polzin ein bisschen in die Kritik reinrücken, der in den 5-3-2, wie er es auch mal gegen die Bayern gemacht hat, aufstellt. Was hier aber absolut nicht funktioniert. Der Doppelsturm aus Königsdörfer und Downs erzeugt keine Torgefahr. Dann hat man versucht, über die Schienenspieler das Flügelspiel herzustellen, was ja sonst eher über reine Flügelspieler passiert beim HSV und eigentlich auch gut funktioniert, auch diese Saison. Da fand ich halt gerade Muheim extrem gefremdelt, der ja sonst eher dafür bekannt ist, mehr im Zentrum sich aufzuhalten, weil er mit Dompe jemanden auf der Seite hat, der gerne am Flügel klebt, um dann in die Mitte zu ziehen. Im Vakuum betrachtet muss man, finde ich, trotzdem sagen, oder für den Moment betrachtet, ist der Punkt trotzdem besser als nichts. Du nimmst hier trotzdem was mit und verlierst es nicht, weil, und ich finde, man darf das trotzdem einmal zumindest erwähnen, du hältst Köln erstmal auf Distanz, du hältst Wolfsburg auf Distanz, die ja eigentlich gefühlt emotional vielleicht ein bisschen im Hoch waren nach dem Unentschieden in Hoffenheim. Du baust deine Vorsprünge auf Heidenheim, St. Pauli und Bremen jeweils um einen Punkt aus, was gerade bei St. Pauli und Bremen dazu führt, dass wir jetzt auf einmal von drei Spielen reden, die St. Pauli und Bremen im Endeffekt aufholen müssen wegen der Torverhältnisse auf den HSV. Was die auch erstmal tun müssen, ne? Das möchte ich auch sagen. Alle Mannschaften, die da unten stehen, stehen da unten, weil sie jetzt nicht gerade aktiv viel punkten. Und dennoch bleibt es dabei, das hast du, finde ich, gerade nach dem Leverkusen-Spiel gut analysiert, man muss noch ein paar Punkte holen und die muss man auch teilweise wahrscheinlich gegen Teams holen. Dortmund jetzt mal auswärts ausgeklammert und wahrscheinlich auch das Stuttgart-Spiel, was in ein paar Wochen kommt, auswärts ausgeklammert. Aber abseits davon wird man auch gegen Teams, wo es schwerer wird, Punkte zu holen, die Punkte holen müssen. Und man muss sich auf dem Platz, auch das hast du gesagt, in meinen Augen deutlich steigern müssen, um nicht nochmal in Richtung der Abstiegszone zu rutschen. Für den Moment, finde ich, darf man aber trotzdem erwähnen, 30 Punkte nach 26 Spielen und ein entsprechendes Punktepolster auf die Plätze 16 bis 18 ist für das Saisonziel voll im Soll. Man muss jetzt aber nochmal ehrlicherweise ein bisschen sich zusammenraufen, um den Deckel drauf zu machen.
Es ist so ein bisschen unangenehm, dass diese Spiele gegen Augsburg und Werder, dass die wahrscheinlich sehr, sehr wichtig werden und ja. Dass die Mannschaft da wahrscheinlich auch unter einem gewissen Druck performen muss. Und ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich bleibe dabei, ich glaube, dass auch noch mindestens, also vielleicht kein Sieg, aber gegen Hoffenheim oder Freiburg, du wirst vermutlich gegen eins der beiden Teams punkten müssen noch.
Ja.
Du hast Stuttgart angesprochen, wenn man die momentan Fußball spielen sieht, ist nicht davon auszugehen, dass der HSV dort was mitnehmen wird. Und niemand will am letzten Spieltag nach Leverkusen fahren und da noch gewinnen müssen im schlimmsten Fall.
Ja,
voll. Das ist, glaube ich, eine Druckkulisse, die es da auch frühzeitig abzubauen gilt.
Die der HSV, das gehört so weit dazu, aber mit einem, wenn man jetzt durch ein Wunder in Dortmund ehrlicherweise oder weil alles zusammenläuft, was mitnimmt und gegen Augsburg was mitnimmt, auch sehr schnell wieder abbauen kann, ne? Das gehört ja, so weit auch dazu, die aber auch sehr schnell sehr dramatisch werden kann. Also der HSV ist gerade echt so ein Pendel und die Frage ist, wohin schlägt es aus? Ich glaube, damit kann man in das Köln-Spiel erstmal einen Haken machen. Abschließend, was ist deine Note?
Ja, schon eine 4-.
Ja, ich gebe eine 4. Also ausreichend war es auf jeden Fall mit dem Punkt. Schlechter möchte ich nicht gehen. Aber besser war es halt auch nicht, ne? Also es ist weit, weit weg von gut. Ich würde sogar sagen, dass das eins der ersten Spiele in dieser Saison war, wo ich wirklich sehr enttäuscht war von der spielerischen Leistung auf dem Platz, emotional. Gut, und damit kommen wir, du hast es angesprochen, zu einem echten Leckerbissen, auf den wir uns ja auch alle sehr gefreut haben in dem Moment, wo feststand, dass wir wieder in der Bundesliga sind, nämlich das Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund, auch wenn da wahrscheinlich, ich habe auch gleich noch eine Statistik mitgebracht, nicht so wahnsinnig viel zu holen sein wird. Aber Samstag 18:30, also Tipico-Topspiel, wieder schön mit wie am letzten Wochenende. Hoffentlich ist diesmal auch mehr Topspiel drin mit Lothar Matthäus, mit Wolf Fuß. Da kann man sich als Fußballfan nur drauf freuen. In einem ausverkauften Signal Iduna Park, was will man eigentlich mehr? Es ist der 27. Spieltag der Bundesliga, BVB gegen HSV. Da steht Tradition drauf, da ist Tradition drin. Das sind zwei Gründungsmitglieder der Bundesliga, die alleine in der Bundesliga bereits 103 Mal gegeneinander gespielt haben. Die Bilanz ist sehr ausgeglichen. 36 Siege für den HSV, 29 Unentschieden, 38 Siege für den BVB. Wenn man auf die jüngere Vergangenheit guckt, ist sie nicht mehr so ausgeglichen. Da hat der BVB dann schon klar die Nase vorn. Ganz andere Entwicklung, die der BVB und der HSV seit 2012 genommen haben, wenn man das als Stichdatum nehmen möchte. Der BVB ist klar etablierte sportliche Nummer 2 in Deutschland, auch wenn er immer mal wieder so Aussetzer hat hinter den Bayern. Und der HSV reist als klarer Außenseiter ins Ruhrgebiet. Ich glaube, da machen sich wenig Leute Illusionen. Um da vielleicht nochmal kurz ein bisschen drauf zu hauen, bei denen, die noch sehr hoffnungsvoll sind, die letzten drei Spiele auswärts beim BVB vor dem Abstieg verlor der HSV alle mit insgesamt 0-8 Toren. Also da war gar nichts zu holen im Signal Iduna Park, nicht mal ein Treffer. Wenn man das viertletzte Spiel mit reinnimmt, das hat der HSV 1-0 gewonnen. Also mal schauen. Mehrmut macht vielleicht uns allen das Hinspiel, wo der BVB zwar in der zweiten Halbzeit irgendwo auch verdient mit 1-0 in Führung geht, der HSV aber auch kein schlechtes Spiel macht als Underdog und in der Nachspielzeit durch Ransford Königsdörfer, du hattest es vorhin angesprochen, der dann sein erstes Tor macht, sich den Punkt holt. Also mal gucken, vielleicht ist das ja dann das Damien Daud-Spiel, wo er trifft. Aber mein Gott, schauen wir. Personallage beim HSV, was gibt's zu sagen? Erstmal gibt's zu sagen, dass wir noch keine Pressekonferenz haben, weil wir nehmen Mittwochabend auf. Deswegen berufe ich mich jetzt rein auf die News des HSV, die am Montagmorgen durch die Handy-Apps, Website und Co. gejagt wurden. Demnach fehlen für Dortmund auf jeden Fall die langzeitverletzten Yusuf Paulsen, Alex Rössing-Lelisit und Bakary Yatta. Und auch für Nicolas Capaldo wird das Spiel garantiert, wenn man den Medien glauben mag und dem HSV selber zu früh kommen. Man hatte letzte Woche Optimismus, dass er es in den Kader schaffen kann, ist nun zurückgerudert, weil da noch Schmerzen sein sollen bei Capaldo und er noch nicht so weit ist. Und aktuell peilt man das Augsburg-Spiel, das Heimspiel in 2 Wochen an, wo wir uns, glaube ich, alle auch einig sind, dass das den deutlich höheren sportlichen Wert hat, dieses Spiel da einen fitten Capaldo zu haben, als jetzt gegen Borussia Dortmund. Fragezeichen muss man noch machen hinter die beiden letzte Woche auch noch ausfallenden Albert Grönbeck und Philipp Otele. Otele konnte ja immerhin ein paar Minuten noch spielen, war aber auch angeschlagen. Beide waren krank im Vorfeld des Köln-Spiels. Grönbeck lag sogar mit Fieber noch während des Köln-Spiels wohl im Bett. Beide fehlten am Montag deswegen, trainierten nicht mit. Also muss man hinter den Einsatz von beiden ehrlicherweise noch ein Fragezeichen. Machen wir zumindest den Kaderplatz. Und dann noch ganz kurz die Gelbsperren-Watch. In dem Fall betrifft das 2 Spieler. Daniel El-Fadli hat 4 gelbe Karten. Der könnte Spielzeit kriegen. Je nachdem, wie sehr Jordan Torunariga vielleicht doch angeschlagen ist von seiner Verletzung gegen Köln. Und Nicolai Remberg, der wird garantiert spielen. Der läuft mit 9 gelben Karten in Dortmund auf. Das ist schon sehr hart gefährlich, dass Nicolai Remberg vielleicht gegen Augsburg nicht dabei ist. Und das... Vielleicht, Ben, kurze Frage zwischengeschoben. Wäre es dann vielleicht eine Idee, Nicolai Remberg nicht spielen zu lassen?
Ich finde es schwierig. So wie ich ihn einschätze, will der unbedingt spielen.
Ja.
Aber ich gebe dir auch recht, das Spiel gegen Augsburg ist das Wichtigere. Also es ist schon irgendwo eine Perspektive, über die man nachdenken könnte als Trainer, gebe ich dir recht. Ich finde es aber ganz schwierig. Ich würde die Entscheidung nicht treffen wollen.
Nee. Also ich vermute, er wird spielen. Weil er, wie du sagst, es einfach will. Das ist ein Leader-Typ, das ist mittlerweile wirklich auch eine Führungsperson in dieser Mannschaft. War ja auch schon mal Kapitän jetzt in den letzten Wochen durch die Ausfälle von Capaldo. Aber natürlich muss man da aufpassen. Und wenn der irgendwie 2-3 Fouls hat, wo der Schiedsrichter vielleicht noch so ein bisschen so ist, so ey, nächste Aktion kriegst du gelb. Hätte ich auch nichts dagegen, wenn du ihn in der 36. Minute auswechselst, sage ich dir ganz ehrlich. Die Frage ist halt, für wen? Weil irgendwie gerade im zentralen Mittelfeld, was diese Sechser-Position betrifft, haben wir halt Remberg und nix nach dem Meffert-Abgang. Vielleicht Daniel Elfadli, vielleicht packt man dann Nicolas Capaldo dahin, wenn er zurückkommt. Man weiß es nicht gegen Augsburg. Hoffen wir erstmal alle und drücken fest die Daumen, dass das gegen Dortmund glimpflich ausgeht und Remberg keine gelbe Karte holt. Gegen Leute, über die du uns jetzt was erzählen wirst.
Genau, weil du jetzt schon mit der Kadersituation beim HSV aufgehört hast, fange ich einmal mit der Kadersituation beim BVB an. Das ist genau dieselbe Situation. Gesicherte Informationen vom Verein in Form einer PK gab es noch nicht. Ich berufe mich auf Transfermarkt und das ist relativ schnell getan, denn BVB-Trainer Niko Kovac kann fast aus dem Vollen schöpfen. Kapitän Emre Can ist nicht dabei, der fällt mit einem Kreuzbandriss aus. Und der junge Filippo Mané ist ebenfalls verletzt, steht nicht zur Verfügung. Sperren gibt es beim BVB keine. Das heißt, das Star-Ensemble, das ja laut Transfermarkt so rund 500 Millionen insgesamt wert ist, wird dann auch gegen den HSV auf dem Platz stehen. Wir erinnern uns alle an das 1:1 im Hinspiel. Du hast es angesprochen, was hat sich seitdem beim BVB getan. Tabellarisch kann man sagen, dass Dortmund der prädestinierte Vizemeister in dieser Saison ist. Bayern werden sie nicht mehr erreichen. Sie müssten allerdings auch sehr abschmieren, um die Champions-League-Plätze und sogar Platz 2 noch zu verspielen. Das heißt, für sie läuft die Saison vielleicht sogar so ein bisschen jetzt aus. Was hat sich noch geändert? Zum HSV sind sie damals im Zuge der Doppelbelastung mit der Champions League gekommen. Der HSV hat damals auch nach einem Champions League-Spiel gegen Dortmund gespielt. Das ist diesmal nicht der Fall, obwohl die Champions League ja diese Woche die Rückspiele im Achtelfinale hatte. Dortmund ist nicht mehr dabei, haben in einem aufsehenerregenden 1:4 in Bergamo ihre gute Ausgangssituation noch verspielt und auch so ein bisschen ihre schlechte Seite gezeigt, die sie in diesem Jahr in der Bundesliga zugegebenermaßen noch nicht so oft gezeigt haben. Erst gegen Bayern haben sie dann zum ersten Mal in diesem Jahr verloren in der Liga. Personaltechnisch hat es über Dortmund im Winter nicht viel getan. Es gibt allerdings einen Spieler, der sich da gerade so ein bisschen ins Herz der Fans gespielt hat und auch in den Fokus der Liga. Das ist ein junger Kerl, 18 Jahre alt, Jahrgang 2008, ein Innenverteidiger. Und er heißt auch Luca. Also es gibt ein paar Parallelen zum HSV. Allerdings Luca mit C. Luca Reggiani, ein Italiener, 1,94 groß, Innenverteidiger, der aber auch rechts einsetzbar ist. Und italienischer Junioren-Nationalspieler, der als eines der spannendsten Defensivtalente beim BVB derzeit gilt. Kam 2024 aus Italien nach Dortmund, zuerst zur U17. Und hat sich dann in der Jugend auch schnell zum Führungsspieler im Nachwuchs entwickelt und dann als Kapitän der U19. Und zur Saison 25-26 hat er den Sprung zu den Profis geschafft, auch so ein bisschen von Verletzungen profitiert, dass er dann tatsächlich auch im Februar 2026 sein Bundesliga-Debüt gefeiert hat, beim Sieg gegen Wolfsburg. Eine Minute stand er auf dem Platz, aber trotzdem sicherlich ein besonderer Moment für ihn, war kurz nach seinem 18. Geburtstag erst. Seitdem 3 weitere Einsätze in der Bundesliga, 2 davon sogar in der Startelf und 1 in der Champions League. Und am vergangenen Wochenende gegen Augsburg hat Reggiani sein erstes Bundesliga-Tor nach einer Ecke erzielt, hat sich super gefreut mit einem italienischen Kollegen. Und man kann davon ausgehen, dass der BVB natürlich intern jetzt auch langfristig mit ihm plant. Dass Niklas Süle den Verein verlassen wird, ist inzwischen bekannt. Ob Nico Schlotterbeck bleiben wird, ist derzeit auch noch offen, obwohl er ja Vertrag hat. Und deswegen kann man davon ausgehen, wenn Dortmund jetzt Reggiani nicht irgendein anderer finanzstarker Verein vielleicht noch wegkauft, kann man sich an diesen Namen in der Bundesliga auch gewöhnen. Er ist für seine Physis, er hat eine starke Physis, er eine Kopfballstärke, da hat er eine Präsenz in der Luft, eine Aggressivität im Zweikampf und kombiniert das auch mit so einer überraschenden Geschwindigkeit dafür, dass er eben 1,94 groß ist. Auf ihn wird zu achten sein, steht so ein bisschen im Raum, ob er jetzt nochmal in der Startelf steht, aber er ist so einer der Shootingstars momentan beim BVB. Einer, der schon länger dabei ist, aber diese Saison wirklich sehr gut performt, ist Julian Riasson. Gehört in der Saison zu den auffälligsten Verteidigern mit Offensivdrang in der gesamten Liga. 12 Vorlagen ist der Topwert beim BVB, der drittbeste in der Liga insgesamt. Und ja, ist auch der Eckenschütze des BVB, schlägt ligaweit die zweitmeisten Flanken aus dem Spiel heraus. Hat ebenfalls eine sehr hohe Laufintensität, große Konstanz über die gesamte Saison, zuverlässig in der Defensive, wie gesagt auch gleichzeitig einen enormen Offensivdrang und hat ja gerade gegen Mainz war das, glaube ich, mit seinen Vorlagen ganz spielentscheidend auf die Partie eingewirkt. Und ja, es wird darauf zu achten sein für den HSV, zum einen kann nicht so viele Flanken aus dem Spiel heraus zum Riason zuzulassen und eben auch bei den Eckbällen, dazu sage ich gleich noch was, auch auf der Hut zu sein und eventuell gar nicht so viele zu verursachen, denn dann droht immer Gefahr. Was kann man zu Dortmund sonst noch sagen? Ja, ist somit der einzige Verein, der jetzt auch schon ein paar Abgänge bekannt gegeben hat. Süle hatte ich angesprochen. Auch Julian Brandt wird den BVB im Sommer verlassen. Und Salih Can gehört auch noch dazu. Also auch so ein bisschen bezeichnend, glaube ich, dass Dortmund da jetzt schon hinsichtlich der neuen Saison Dinge kommuniziert. Vielleicht sind die ja auch im Kopf, ich rede es mir jetzt so ein bisschen ein. Auf
ja, muss man ja vielleicht auch.
Er hat vielleicht eine Chance, deswegen, ich weiß es nicht. Aber das ist momentan so die Situation und dass da was auf den HSV zukommt, das müssen wir jetzt auch hier nicht nochmal auswalzen. Wird eine ganz schwere Nummer.
Ja, voll. Also ich habe die Hoffnung auch. Du merkst zumindest, dass neben dem Platz die Saison als abgeschrieben gilt, weil aus der Champions League werden sie durch ihren Vorsprung wahrscheinlich nicht mehr rausrutschen. Pokal sind sie raus, Champions League hast du gesagt, sind sie raus. Wenn man sich ihre Ergebnisse aus den letzten Wochen anguckt, dann hat man das Gefühl, okay, aber zumindest die Mannschaft ist immer noch drin in der Saison, weil die haben jetzt nach dem Bayern-Spiel, da waren sie auch nah dran, den Bayern weh zu tun, haben sie direkt die nächsten zwei Spiele wieder gewonnen gegen Köln und Augsburg, was ehrlich gesagt gut für uns war. Also ich glaube, man kann es irgendwo hoffen, aber ich glaube, jetzt darauf zu bauen, das was du ja auch nicht gesagt hast, aber falls Leute sich jetzt darauf so stürzen, macht es nicht, das ist ein bisschen trügerisch. Und zu der Luca und Luca-Kiste, naja, die Vorberichterstattung von Sky schreibt sich gefühlt von selbst, ne? Also ich sehe es schon kommen. Ich sehe es sehr kommen, dass wir da auf beide Innenverteidiger nochmal zu sprechen kommen. Wenn es passiert, kriegst du eine WhatsApp von mir. Dann hast du das und dann wird es hier nächste Woche glorreich erwähnt. Aber du hast es schon angedeutet, als du über Riason gesprochen hast, dass dein X-Faktor da mit ihm auch ein bisschen was zu tun hat. Magst du uns da mal erhellen? Was ist dein X-Faktor, wie für den HSV hier vielleicht doch irgendwie ein Wunder drin sein könnte auswärts beim BVB?
Ja, einfach ruhende Bälle vermeiden. 12 der letzten 20 Bundesliga-Tore des BVB fallen nach ruhendem Ball, laut Statistiken von Tribuna. BVB ist ligaweit der Verein, der die meisten Kopfballtore erzielt hat. Das steht sicherlich in einer Verbindung. Und der HSV ist wiederum der Verein, der ligaweit die wenigsten Ecken verursacht, auch nach Eckbällen häufig nicht so gefährlich ist, nach eigenen Eckbällen. Und Dortmund hat durch Nico Schlotterbeck, durch Serhou Guirassy, durch den angesprochenen Reggiani da zu viele Spieler vorne drin, die auch eiskalt verwerten. Ne? Also Schlotterbeck hat selbst gegen Bayern nach einer Ecke getroffen. Und da würde ich jetzt, wenn ich Trainer wäre, Ecken in dieser Woche nochmal zum Thema machen und auch wirklich nochmal darauf hinweisen, Leute, wenn es geht, klärt den Ball nicht ins Tor aus, sondern schlagt ihn nach vorne, auch wenn wir das natürlich nie machen und immer alle spielerisch lösen wollen. Aber es ist an der Stelle einfach zu gefährlich, meiner Meinung nach. Und wie das umgesetzt wird, das ist für mich mitentscheidend, weil du hast es, also wenn du dir irgendwie dann eine frühe Ecke kassierst, dann kann es das auch schon gewesen sein. Ich legte das jetzt einmal so für deinen X-Faktor hin.
Mensch, du legst mir den Ball hier wirklich auf den Elfmeterpunkt. Ja, mein X-Faktor ist nämlich, übersteht der HSV die ersten 30 Minuten ohne Gegentor. Und allein daran merkt man, wie unsere beiden X-Faktoren aufgebaut sind, dass wir hier mit dem Mindset des Underdogs auch einfach rangehen. Das ist, finde ich, aber auch völlig fair. Warum komme ich auf diesen Punkt? Gegen Bayern, früh in der Saison, stand es nach 30 Minuten schon 0-3. Gegen Hoffenheim stand es 0-1 und dann fiel kurz danach das 0-2. Das 0-1 fiel aber auch in den ersten 10 Minuten. Und am Ende ging es 0-5 und 1-4 aus. Das waren die zwei größten Niederlagen, die der HSV dieses Jahr kassiert hat. Bei zwei Top-4-Teams, jetzt kommt das nächste Top-4-Team auswärts mit Borussia Dortmund, passiert das hier wieder, dass man relativ früh sich ein Tor fängt. Dann würde ich zum einen den Case machen, dass es sehr schwer wird, überhaupt wieder zurückzukommen. Und zum anderen ist die Chance dann wahrscheinlich auch gegeben, dass das auch eine deutliche Niederlage wieder werden kann mit 3, 4 oder noch höher. Und das wollen wir alle nicht, gerade wenn man aufs Torverhältnis guckt. Da ist der HSV gerade in einer sehr guten Situation. Also ich glaube, mit einer Niederlage können wir alle leben. Es kommt dann immer auch so ein bisschen auf die Höhe besagter Niederlage an. Je länger der HSV aber die Null hält, was er gezeigt hat in Spielen gegen zum Beispiel den BVB in der Hinrunde oder die Bayern in der Rückrunde, ist auch die Chance da, was mitzunehmen. Klar, auswärts immer nochmal eine andere Kiste als zu Hause, aber trotzdem, je länger die Null steht, das sagt man ja auch immer bei Underdogs im DFB-Pokal oder so, desto wahrscheinlicher ist es einfach die Chance, dass du irgendwann mal die eine Situation kriegst. Mit einem frühen Gegentor sehe ich das bei diesem BVB in dieser Saison, die ja klar in der Champions League und Pokal nicht, aber in der Bundesliga wirklich abseits von den großen Spielen sehr kaltschnäuzig sind dieses Jahr und die Punkte holen, die sie in den letzten Jahren auch an der einen oder anderen Ecke mal nicht geholt haben, wird das dann für mich persönlich so hart, muss ich es ehrlich sagen, eigentlich unmöglich noch was mitzunehmen, wenn du in den ersten 10, 15, vielleicht sogar in den ersten 20 Minuten Tor kassierst. Deswegen bitte haltet irgendwie bis 30. Minute die Null.
Ja, und gerade, dass der HSV mit den frühen Gegentoren nicht so gut umgehen kann, hat man in den Spielen gegen Bayern und vor allem gegen Hoffenheim ja auch gesehen. Und ja. Du musst dir irgendwie die Sicherheit dann auch so holen. Und dann sind wir wieder beim Thema Entlastungsangriffe und da sind wir wieder bei der Offensive. Es hängt irgendwie alles miteinander zusammen.
Schöne Überleitung, weil jetzt kommen wir denn auch unter anderem zur besagten Offensive, denn wir tippen die Aufstellung. Wir skippen wie immer das Tor mit Daniel Heuer-Fernandes. Ich denke mal, die Dreierreihe durch den Ausfall von Capaldo sieht bei uns beiden ähnlich aus, deswegen würde ich die auch kurz raffen mit Omari, Vuškovic und Turunariga.
Ja.
Wie sieht die Vierer-Mittelfeldreihe davor für dich aus?
Mikkel Bronsis, Sambi Lokonga, Rembeck und Muheim, also im Grunde auch identisch.
Ja, ist bei mir auch so. Also wir kehren aber auch beide zum 3-4-3 zurück. Das merkt man an der Stelle auch, würde ich auch befürworten. Wie sieht deine Dreierreihe vorne aus dann?
Ich befürchte, wir werden sehen Vieira, Downs und Königsdörfer.
Mhm. Was ja dann wahrscheinlich im Spiel wieder viel auf dieses 5-3-2 hindeutet, was ich ungern sehen würde, weil es einfach, es hat gegen Bayern einmal mit so einem One-Trick-Pony geklappt und danach halt nicht mehr, deswegen, ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich habe eine Hoffnungsdreierreihe aufgestellt, sage ich ehrlich. Kein Robert Glatzel, gebe ich auch zu, aber Vieira auf rechter Flügel, Königsdörfer im Sturm und Dompe oder Otele, je nachdem wer fitter ist von beiden und die bessere Trainingswoche hat, da kann ich mich schwer festlegen. Und dann wieder einen klassischen und dann mit Speed einfach, mit Speed über Königsdörfer, über Otele Dompe versuchen, Dortmund Konter reinzusetzen, was sowieso schon schwer wird. Deswegen haben wir jetzt die ehrenvolle Aufgabe, noch einen Ergebnistipp hier loszuwerden. Bent, ich bin mal als Host dieses Podcasts frech und überlasse dir den Vorgang.
Ja, ich tippe 1-1.
Ja, Ich sag ehrlich, ich habe den hier auch stehen. Realistisch fürchte ich, das wird ein 0-2, 1-3 irgendwo in die Richtung gehen, ehrlicherweise. Womit ich auch noch leben könnte. Alles, was unter einer klaren, deutlichen oder hohen Niederlage ist, ist für mich immer noch verkraftbar. Weil man sollte sich jetzt nicht der Desillusion hingeben, dass man hier garantiert die Chance hat, was mitzunehmen. Da muss schon viel zusammenlaufen. Aber ich hoffe natürlich auch auf diesen einen Punkt. Ich glaube, mit einem 1-1 würde man wieder einen großen Schritt machen mit einem weiteren Bonuspunkt Richtung Klassenerhalt. Auch wenn es dann nur 31 danach wären statt 30 vorher.
Moin Mädels, was geht bei den HSV-Frauen?
Gut, und damit kommen wir noch abschließend zu Moin Mädels, denn unsere HSV-Frauen sind wieder dabei. Und wie bitter. Es hätte am Wochenende echt der große Befreiungsschlag im Abstiegskampf sein können. Wir beide hatten vorher auch über WhatsApp dazu geschrieben. Nach der Pokalniederlage gegen die Bayernfrauen 0-3, aber am Ende hat man sich ordentlich verkauft. Unter der Woche sind die HSV-Frauen jetzt nach Jena gereist, zu Carl Zeiss, die aktuell auf dem letzten Tabellenplatz stehen. Und mit dem Wissen im Hinterkopf, dass Essen auf dem vorletzten Tabellenplatz zuvor eine deutliche Niederlage in Hoffenheim kassiert hatte. Am Ende steht ein 1-1 Unentschieden, was sich die HSV-Frauen ehrlicherweise wegen der roten Karte in der zweiten Halbzeit gegen Innenverteidigerin Annalene Böhler in der 57. Minute dann auch irgendwo noch hart erkämpfen müssen, dass es überhaupt 1-1 steht. Man liegt auch erst zurück im Spiel, kommt dann wieder zurück. Wenn man jetzt auf die Tabelle guckt, man verschafft sich zumindest ein kleines bisschen Luft, wenn man ehrlich ist. Aktuell beträgt der Abstand auf Essen 3 Punkte, auf Jena sind es bereits 5. Aber genauso wie unsere HSV-Männer werden auch die Frauen in den letzten 6 Spielen noch einige Punkte holen müssen, um den Klassenerhalt zu packen. Und das auch ähnlich wie bei den Männern geht es da noch gegen echte Top-Teams mit Frankfurt, Leverkusen und den FC Bayern-Frauen am letzten Spieltag. Und was für die Herren gilt, dass du nicht nach Leverkusen fahren willst, um da, und da 3 Punkte holen musst, gilt auch für die HSV-Frauen. Du willst nicht die Bayern-Frauen kommen lassen und in dem Wissen, du musst jetzt noch auf Gedeihen und Verbrechen 3 Punkte holen, was, surprise, noch niemand geschafft hat gegen diese Bayern-München-Frauen dieses Jahr. Die sind weiter ungeschlagen in dieser Liga. Das wird extrem schwierig, da, wenn das darauf hinausläuft. Aber wir sind erstmal, glaube ich, bei beiden Mannschaften guter Dinge, kann man sagen, trotzdem für den Moment. Drücken sowohl den HSV-Männern als auch den HSV-Frauen im Kampf um den Klassenerhalt weiter die Daumen. Und wenn du jetzt nichts weiter hast, Ben?
Ich habe nichts weiter.
Dann schalten wir alle, ich nehme an, du guckst auch vom Fernseher jetzt das Dortmund-Spiel, oder?
So sieht's aus, ja.
Genau, Grüße an einige, die den Podcast hier hören aus meinem Bekanntenkreis, die da sein werden. Singt laut mit, wir können jeden lauten HSVer gebrauchen in diesem Riesenstadion. Genau, wir beide gucken es uns von der Couch aus an und sind dann nächste Woche wieder hier und besprechen, was man daraus ziehen kann, wie vielleicht schlimm, vielleicht auch nicht schlimm, wie hurra, hoffentlich hurra, es war. Ja, und letztendlich würde ich damit dann sagen, das war eine Halbzeit HSV. Macht's gut und ciao.
Ciao, ciao.
Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg. Diese Folge wird euch präsentiert von der Hamburger Botschaft Hannover, ein offizieller Fanclub des HSV.
Die Nacht vom 30. auf den 31. Dezember 2022 in einem der exklusivsten Nachtclubs von Barcelona, dem Sutton. Dani Alves ist auf Besuch in der alten Heimat. Jetzt hat er frei und er will feiern. Und der Fall beginnt genau hier, in dieser Nacht. Eine 23-jährige Frau erhebt später schwere Vorwürfe. Sie sagt aus, Alves habe sie und 2 Freundinnen in den VIP-Bereich eingeladen. Zunächst sei die Stimmung locker gewesen. Dann, so ihre Darstellung, sei sie mit ihm in einen separaten Raum gegangen, der sich später als Toilette entpuppte. Dort habe er sie gegen ihren Willen zu sexuellen Handlungen gezwungen.
Der ganze Fall ab sofort bei Tatort Sport.